Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich möchte gleich den Predigtext vorlesen, denn es wurde schon so viel einsteigende und eröffnende Gedanken zum Thema Gebet, jetzt durch die Lieder und durch das, was wir gehört haben, gegeben. Ich darf gleich die Tür aufmachen. Wir hören aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Verse 1 bis 6. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige, für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit komme. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Paulus schreibt den Brief an den jungen Timotheus. Timotheus hat ihn begleitet auf der Missionsreise und er war für ihn eine Stütze, eine Hilfe und hat sich wirklich gut bewährt. Und jetzt geht es auch im Leben von Paulus dem Ende zu. Er merkt und er gibt dem jungen Timotheus Anweisungen, wie er auf die Gemeinde aufpassen soll. Ein junger Mann, der zum Hirtenamt, zum Pastorenamt berufen wurde durch den Paulus und die Gemeinde leiten soll. Was sagt man da? Und da sagt man eben diese Sache. Also, im ersten Kapitel warnt Paulus noch ihn und sagt, du, es gibt viele Gesetzeslehrer, es gibt Verführung, es gibt Versuchung, es gibt Dinge in der Gemeinde, die sind nicht gut. Er nennt auch namentlich paar Namen, auf die er achten muss, die auch vom Glauben abgefallen sind oder weggegangen sind. Und im Kapitel 2 macht er so einen kleinen Schnitt und sagt, so, deshalb ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für Könige, für Obrigkeit, für alle möglichen Leute, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Und ich habe mich bei der Vorbereitung sehr stark auch gefragt, warum sagt der Paulus, Apostel Paulus, so mit großem Nachdruck, deshalb, es gibt viel zu tun und deshalb fangen wir an mit dem Gebet. Warum diese tiefe innerliche Überzeugung bei ihm zuallererst und vor allem anderen? Timotheus, bitte, fang an zu beten. Habe ich einfach mal mich gefragt und ich bin so auf die Reise gegangen und ich nehme sie alle mit in meine Vorbereitungsgedanken und dann kommen wir auch am Ende der Predigt noch heute an. Und anschließend wollen wir auch wandern gehen. Also, warum denn so eine starke? Und dann habe ich mich erinnert. Ja, Moment mal. Als Jesus aufgenommen wurde in die unsichtbare Wirklichkeit beim Himmelfahrtstag, ja, werden wir daran denken. Was haben denn die Jünger da gemacht? Was haben sie gemacht? Die sind nach Jerusalem gegangen, die haben sich hingesetzt und die waren einmütig im Gebet mit den Frauen, Männer und Frauen zusammen. Maria, Mutter Jesu, war auch dabei und Jünger Jesu. Also, sie haben nichts Besseres zu tun gehabt, als miteinander zu beten. Danach später, wir wissen ja alle, der eine Jünger, Judas, hat ja Jesus verraten für 30 Silberlinge und hat einen Selbstmord begangen. Und man sollte einen nachwählen. So, wen wählt man jetzt nach? Wer ist geeignet? Und die Jünger und Ansässigen dort, sie beten und sie sagen, Herr, wir wollen ein Los werfen Und bitte leite du uns, denn du weißt, welcher Charakter, welche Person passt für dieses Amt. Und dann machen sie das, Apostelgeschichte 1,24. Und das, was wir heute gelesen haben, die erste Gemeinde, sie hat sich getroffen und sie sammelte sich in der Gemeinschaft, im Abendmahl, in der Lehre der Apostel und im Gebet. Und sie lobte Gott einmütig. Also große Betonung auf das Gebet. Wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Als Jesus auf der Erde war, was hat er denn gelehrt? Er selber suchte Einsamkeit, er suchte Stille, er ging auf die Berge, er ging in die Wüste, er ging einfach in die verschiedenen entlegenen Orte, um klar zu werden, was ist jetzt dran, um Kontakt mit seinem himmlischen Vater zu haben. Er betete. Einige Gebete von Jesus sind uns überliefert. Ich lese im hohepriesterlichen Gebet, hat mir sehr gut gefallen, hat mich angesprochen. Im Kapitel 17, Vers 20 im Johannesevangelium, da bittet Jesus für seine Jünger. Er weiß, bald ist Ende seines Daseins, aber die Jünger, die bleiben da. Und er bittet für sie. Und im Vers 20 bittet er nicht nur für sie, sondern für uns alle. Haben Sie gewusst? Jesus hat für sie, für dich, für uns gebetet. Ich lese es. Das war eine schöne Entdeckung. Ich bitte aber, sagt Jesus, nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also die Jünger haben es weitergesagt und die andere und die andere. Und irgendwann haben wir es gehört und sind gläubig geworden. Jesus hat für mich damals gebetet. Ist es tröstlich? Es ist für mich sehr tröstlich. Im Garten Gethsemane hat Jesus gebetet, Vater, wenn es nur möglich ist, dann möge dieser Kelch an mir vorübergehen. Aber wenn nicht, dann geschieht nicht mein, soll nicht mein Wille geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Am Kreuz ist Jesus am Verbluten und er, oder kurz vorm Sterben und er betet, Vater, vergib ihnen, dem Volk, den Soldaten, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen es nicht. Also, Gebet begegnet uns im Neuen Testament, bei Jesus, bei den Jüngern. Gebet begegnet uns auch bei den Jüngern in der Weise, dass sie sagen, Jesus, du hast gebetet und du betest, aber lehre auch uns beten. Und dann bringt Jesus ihnen bei, dieses Gebet vom Vater Unser, also Vater Unser Gebet, das wir auch immer beten. Da ist Lob, Anbetung, aber das sind auch praktische Dinge, für unser täglich Brot, für Bewahrung, gegen Versuchung. Also, so hat Jesus sie, die Jünger, gelernt. Und die Jünger haben noch im Ohr die Worte von Jesus, wo er sagt, wachet und betet, wachet und betet. Der Geist ist willig, aber der Mensch, das Fleisch ist schwach. Oder bei einem anderen Fall, da ging es einfach nicht. Da haben sie gebetet und für Austreibung gebeten, ging es nicht. Und dann hat Jesus gesagt, dieses Geschlecht wird mit Fasten und Beten bekämpft oder besiegt. Auf jeden Fall, das klingt bei den Jüngern mit. Und auch viele andere noch. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden und so weiter. So, und in der Anfänge der ersten Christenheit, was haben die Jünger denn gemacht? Und ich habe es mittels Konkordanz einfach gesehen und ich nehme sie ein bisschen mit noch. Petrus und Johannes in Apostelgeschichte 3 gehen in den Tempel zur neunten Stunde zu beten. Sie gehen zu beten. Apostelgeschichte 6 hat mich wieder neu den Blick korrigiert. Apostelgeschichte 6. In jüdischer Gemeinde gab es Zuwachs. Wir haben ja heute gelesen und gehört, der Herr hat viele Menschen zu der Gemeinde hinzu. Also, es gab Zuwachs. Und es waren nicht nur jüdische Menschen da, sondern auch griechisch sprechende Juden. Es waren auch Flüchtlinge unter denen. Und die haben auch Essen bekommen. Und es entstand ein Gemotze und es entstand Unzufriedenheit. Halt, sehr menschlich ging es dazu, weil die griechisch sprechenden jüdischen Witwen wurden übersehen. Und jetzt, anstatt zu sagen, dann schaffen wir halt mehr und machen und tun, sagen die Apostel, Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Aber wir wählen Diakone. Und diese Diakone sollen eben dienen und den Dienst der Nächstenliebe wahrnehmen. Und das finde ich so bezeichnend für unsere Zeit. Denn in den Gesprächen, Diskussionen finden wir heute immer wieder, es gibt so viel zu tun und ihr habt nichts Besseres zu tun, als zu beten. Ihr habt nichts Besseres zu tun, als zu kommen und Gott anzubeten. Man schafft doch was. Nimmt die Zeit und tut was. Kennen Sie das? Also ich kenne das zu Genüge. Und man kommt sich wirklich ganz schäbig vor manches Mal. Ja, ich bete halt nur. Aber hier wird die Priorität anders gelegt. Hier wird der Kurs anders gelegt. Die Apostel sagen nicht, Nächstenliebe ist nicht wichtig. Doch, es ist wichtig. Man darf nicht auf Kosten des eines vom anderen gehen. Aber beten und Wort Gottes und nächste Tat tun. Und dann geht's weiter. Nur wirklich staccato-mäßig. Epheser 1,16. Apostel Paulus sagt, ich höre nicht auf zu danken für euch und gedenke in meinem oder manchmal sagt er auch in unseren Gebeten, das heißt Gebetsversammlung. Philipper 1,14. Was ich allezeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle und tue das Gebet mit Freude. Weiter, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen tut kund, also saget im Gebet die Dinge, die euch Sorgen bereiten. Ich könnte weitermachen und weitermachen. Bibel ist ein Gebetsbuch. Und ich habe gefragt, warum Paulus, warum ermahnst du uns so und sagst vor allem und zuallererst, betet. Ja, Paulus hat es bei den Jüngern gelernt. Paulus hat es auch in der alten testamentlichen Tradition gelernt. Die Juden, das Judentum kennt fünfmaliges Gebet am Tag. Sie haben auch oft gebetet. Die Jünger haben es bei Jesus gebetet. Jesus betet auch in der alttestamentlichen Tradition. Also, Gebet ist elementar wichtig. Es ist ein Faktum, dass die erste christliche Gemeinde gebetet hat. Und es hier an der Stelle betet auch die Gemeinde. Denn der Timotheus soll das nicht nur für sich, sondern für die ganze Gemeinde vorlesen. So wie wir das heute tun. Natürlich gibt es viele Arten vom Gebet. Es gibt, und eins möchte ich sagen, ich möchte nicht Gebet gegen Gebet ausspielen. Das wäre fern, das wäre nicht gut. Es gibt Gebet am Krankenbett, es gibt einzelnes Gebet, Gebet im privaten Zimmer, es gibt Gebet in der Seelsorge, es gibt Kindergebet im Hauskreis und was auch immer. Es gibt ein Stoßgebet. Und alle Gebete sind gut und wichtig und sehr, sehr zu würdigen. Aber hier geht es um Gemeindegebet, um gemeinsames Hervortreten. Hier betet die Gemeinde. Nicht einzelne Gruppen, nicht einzelne Kreise, sondern die ganze Gemeinde. Und es ist nicht alternativ zu sehen, so nach dem Motto, ihr betet halt zusammen, aber ich bete zu Hause. Es ist nicht alternativ zu sehen, sondern hier ist ganze Gemeinde zugange. Und es gehört dazu, dass die Gemeinde sichtbar zusammenkommt und zusammensteht. Und dass die Gemeinde als sichtbare Gemeinde betet. Das ist gelebte Gemeinschaft, das ist gelebte Gliedschaft, das ist man kann es sagen, das ist eine Demonstration für die unsichtbare Welt. Wir stehen als Gemeinde zusammen und wir erheben unsere Hände und wir beten. Wir zeigen es der unsichtbaren Welt. Ja, was zeigen wir denn? Wir zeigen, dass wir Gott brauchen. Wir bedürfen Gottes Hilfe. Wir persönlich sind bedürftig und wir zeigen es und sagen, Gott, wir brauchen dich. Sieh unser Mangel an. Und dass wir Mangel haben, das ist in der Schrift selbstverständlich. Jesus sagt, selig sind, die da geistlich arm sind, denn sie werden das Himmelreich haben sehen. Geistliche Armut, geistlichen Mangel, Gott weiß, dass wir es haben. Davon geht Gott aus, dass wir geistlich arm sind und dass wir ihn brauchen. Und ich denke, manches Mal wundert er sich ein wenig, dass wir so wenig von ihm bitten und dass wir so wenig von ihm erwarten und so wenig brauchen, dass wir oft so oberflächlich mit Dingen zufriedenzustellen sind, und er geht davon aus, dass wir bedürftig sind. Allein schon die Tatsache, dass er der lebendige Gott ist, er ist im Himmel und er ist der Vater aller Gläubige. Und wir sind Menschen, wir sind auf der Erde und wir sind Kinder des himmlischen Vaters. Allein schon das. Also es gibt Gott, der im Himmel ist und der alles hat, und es gibt Menschen, die auf der Erde sind und die nichts haben. Und allein diese Tatsache, die bringt uns zusammen. Und so ist das Gemeindegebet für uns ganz grundlegend und wichtig, dass wir sichtbar zusammenkommen und dass wir zeigen und dass wir demonstrieren und sagen: Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen dich bei uns. Aber natürlich, ich möchte auch sagen, mir geht es heute ums Gemeindegebet vor allem, aber auch das persönliche Gebet. Das kann man ja ohne weiteres übertragen auf mein persönliches Gebet. Nur ich möchte den Schwerpunkt auf gemeinsames Gebet legen. Und eigentlich sollte es ja eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir gerne beten, dass wir gemeinsam auch beten. Aber leider ist es keine Selbstverständlichkeit, weder bei uns persönlich, und ich nehme mich persönlich wirklich nicht heraus, weder noch bei uns in der Kirchengemeinde und noch in der Christenheit, in anderen Gemeinden. Es ist nicht selbstverständlich, dass Christen beten, obwohl die Jünger das getan haben, obwohl Paulus das mit einer Trompetenschall immer wieder verkündet. Ich bin in Kasachstan groß geworden, da zur Welt gekommen, da groß geworden. In Kasachstan gab es damals, so haben wir es gelernt, einen Aralsee. Es war mal ein richtig großer Süßgewässersee, aber seit 1960 bis auf 2000 kann man sagen, sank dieser Wasserspiegel dieses Sees um 18 Meter. Können Sie sich vorstellen? Um 18 Meter sank dieser Wasserspiegel. Das bedeutet, 44% des Sees, also fast die Hälfte, ging zurück. Und Salzgehalt vervierfachte sich im See. Und wie ist es dazu gekommen? Wo sind die Ursachen? Die Ursachen liegen darin, dass zwei Flüsse zum See geflossen sind. Sirdarya, Amudarya, muss man nicht nachsprechen. Zwei Flüsse. Und die haben diesen See aufgefüllt immer wieder. Die russische Regierung wollte Wirtschaft ankurbeln, hat Baumwollefelder gemacht und hat gesagt: Ja klar, wir können ja abzweigen. Und so ist in diesen letzten 50 Jahren, es ist ein Selbstmord mit diesem See geschehen. Da ist ein Tümpel entstanden. Einst, wo grüne, blühende Oase war, ist vertrocknete, verkrustete Erde, kaputte Schiffe, verrostete Schiffe. Der Hafen, der mal da war, das ist ein Eisengerüst und Schrott. Verlandung hat stattgefunden in einer extremen Form. Und ich habe gedacht, so ähnlich sieht es aus, wenn wir das gemeinsame Gebet vernachlässigen werden. So ähnliche Verlandung geschieht in der evangelischen Landeskirche, aber auch in vielen Freikirchen. So ähnlich schneiden wir uns von diesen Zuflüssen Gottes, von diesen Segnungen Gottes ab. Und wir wundern uns, dass wir dahintülpeln, dass wir austrocknen, dass wir ausbrennen und dass wir kraftlos werden. Und die Geschenke, die Gott uns zuströmen möchte, die er uns geben möchte, die kommen gar nicht an bei uns, weil wir uns von diesem Zufluss wegschneiden. Wir als Gemeinde brauchen einen neuen Zugang zum Gemeindegebet. Dafür muss man sich entscheiden. Das muss man einsehen. Das muss man wollen von ganzem Herzen. Und da muss man sich Zeit nehmen dafür. Weil man das gemeinsame Gebet als Segnung der Gemeinde empfinden und versteht aus dem Neuen Testament und aus dem Alten Testament. Weil man erkennt, wenn wir diese Segnung des gemeinsamen Gebets nicht praktizieren, dann werden wir arm. Und dann werden wir noch vielleicht reden, wie ich jetzt über diesen Aralsee. Einst wohl gab es große Taden und grüne Blühe, Landschaft, die blühte. Es war schön. Einstmal war ein florierendes Gemeindeleben, Bekehrungen, Veränderung war da. Menschen haben einen Neuanfang gemacht. Aber jetzt, heute, was ist mit meiner und unseren Landschaft heute? Wir brauchen Gott und wir brauchen Gebet, damit wir die Nähe Gottes neu erfahren können und in die Nähe Gottes eintauchen. Damit die Sehnsucht, die in uns nach Gott ist, damit sie gestillt wird mit Gott und auch die Gemeinschaft untereinander, damit sie aufblühen kann. Damit Gottes Liebe, damit Gottes Treue, damit Gottes Heiligkeit, damit das in mein Leben neu hineinfließen darf. Damit ich Stärkung des Glaubens empfange, damit ich sein Handeln in der Geschichte erkenne, damit ich das neu erbeten kann. Wir brauchen gemeinsames Gebet, damit unsere Gottesdienste, damit unsere Predigten, unsere Jugendarbeit mit Vollmacht geschieht und nicht nur abgehalten wird und nicht nur ein Programmpunkt den anderen wechselt. Damit geistliche Strahlkraft hereinkommt in unser Miteinander, damit die Nächstenliebe von innen wichtig wird in unserem Leben, in unserem Bemühen, damit wir nicht nur Hörer bleiben, sondern auch Täter. Wir brauchen das Gebet und wir brauchen Gott. Wir brauchen Gott und wir wollen das zelebrieren, wir wollen das zeigen. Herr, wir bedürfen dich, wir können es nicht allein. Aber genauso wollen wir auch für die Politik, für die Regierung, für die Obrigkeit, für unser Land beten. Denn sie schafft Strukturen für die Politik, Rahmenbedingungen und die Werte, die für uns so wichtig sind, damit sie auch in die Politik hineinkommen. Damit Geld, wo eingenommen wird, nicht versandet irgendwo, sondern ankommt. Wir brauchen Gebet. Es gibt keine Alternative zum Gebet, persönlichen, aber auch es gibt keine Alternative zum gemeinsamen Gebet. Und so bete ich Sie und möchte Sie ermuntern im Namen von Jesus Christus. Schaffen Sie in Ihrem persönlichen Kalender, in Ihrem persönlichen Leben Raum fürs persönliche Gebet. Und schaffen Sie Raum fürs gemeinsame Gebet. Möchte werben für den 12. Mai. Ein Hauskreis wird Lobpreisabend gestalten bei uns. Das ist Treffpunkt Gebet. Mit vielen Liedern wollen wir Gott anbeten und gemeinsam wollen wir hinstehen und sagen, Herr, dir gehört die Ehre. Nimm sie hin. Bitte, dir gehört die Ehre. Vielleicht sagen ältere Geschwister, ist uns zu modern, ist es zu schnell, zu unbekannt. Verstehe ich. Aber wir haben jeden Monat in der ersten Woche Treffpunkt Gebet. Bitte, ältere Geschwister, lasst uns nicht alleine. Sie haben viele Erfahrung und viel im Leben erfahren. Bitte beten Sie, kommen Sie und beten Sie mit uns mit. Für die Gemeinde, für die Leitung der Kirchengemeinde, für uns alle, damit es weitergeht. Und damit es nicht nur irgendwie geht, sondern damit Leben hineinkommt. Ich bitte Sie, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum Männergebetskreis, jeden Mittwoch, 6.30 Uhr bis 7 Uhr. Wenn wem es möglich ist, bitte kommt. Oder vielleicht findet jemand und sagt, ich möchte jetzt was tun, möchte beten. Dann geht aufeinander zu, man kann zu zweit sich irgendwo treffen, wo es passt. und 5 Minuten, 10 Minuten für Gott beten. Ich wünsche so sehr, dass wir eine Gemeinde werden, die diese Mahnung Apostel Paulus aufrichtig aufnimmt und sagt, jawohl, wir wollen beten. Wir wollen beten. Warum? Es gibt keine Alternative. Es gibt keine Alternative sonst. Damit dieser Kanal Gottes, damit dieser Zufluss Gottes auch weiter lebendig bleibt. Damit wir uns beschenken lassen. Damit Gott wirken kann bei uns und unter uns. Und jetzt möchte ich noch zum zweiten Punkt was sagen. Und er wird wesentlich kürzer sein, aber ich möchte was zeigen dazu und ich will deshalb nach unten gehen. Also die Predigt ist noch nicht zu Ende, ich gehe gleich nach unten und dann machen wir weiter. Aber ich bitte schon, dass Tobias nach vorne kommt.
So, und zwar, Tobias, also es geht zum Stichpunkt Fürbitte. Fürbitte kann man viel sprechen, von der Fürbitte lebt die Gemeinde. Aber ich möchte jetzt zeigen, Tobias hat sich bereit erklärt, nach dem 30. Mai heute da zu sein. Und er ist ein Mensch, der sagt, ich bete gerne für euch alle. Hier, jetzt, momentan. Und als Beter nimmt er diese richtige Haltung ein, erhobene Hände zum Himmel. Das war die Haltung des Gebetes. Und jetzt hängen wir ihm doch Fürbitte an seine starke Oberärme. Und die sind wirklich stark. Der Mann ist Maurer vom Beruf, der kann was aushalten. Fürbitte. Es können unterschiedliche Fürbitte sein. Und wir hängen sie ihm hin, damit er sie halten kann, vor Gott hinhalten kann. So, und jetzt bitte ich Marie-Claire und Frauke, dass ihr nochmal das bisschen visualisiert. Ja. Damit es deutlich wird, was ich meine. Da ist zum Beispiel Politik. Gerade habe ich gesprochen. Wir bringen die Anliegen der Politik und sagen, bitte, Tobias, bete für die Politik. Werd nicht müde für Bundeskanzler, für die Regierung, für Gemeinderat, für die Wahl des Bürgermeisters, für die Gemeinderäte, für alles Mögliche. Wir bitten für Beziehungen. Beziehungen gehen kaputt. Und ihr kennt viele Leute, wo es dringend notwendig ist. Und der Bär sagt, mach ich, mach ich. Ich bin ein starker Mann. Ich bete zu Gott. Ich bete. Und hier. Also. Für die Anliegen der Schule. Für die Anliegen der Schule, Schulnoten, Schulstress, Berufsfindung, wo es weiterhin geht, was auch immer. Es gibt so tausende Möglichkeiten, warum. Bitte betet und Gottesdienste. Viele, viele, viele Gottesdienste. Hier noch ein bisschen, ja, genau. Damit man das gut sieht, gell? Und er betet und er wird nicht müde. Aber es gibt irgendeinen Punkt, wo er nicht mehr stehen kann, alleine. Und dann wird er müde. Also man merkt es langsam, ja, drücken die Fürbitte in die Hände zu Boden. Er hört auf. Kennen Sie diese Situationen im Alltag? Man wird müde. Man sieht keine sichtbaren Erfolge. Und dann kommt jemand und sagt, bete, bete Tobias, bete weiter. Aber die Hände sind so schwach geworden. Und dieses Bild vermittelt uns im Alten Testament. Da war, Israel musste kämpfen gegen Amalekiter, die wurden angegriffen. Und Mose hat gesagt, ich gehe auf einen Berg. Sehen Sie, das ist ein Berg. Hier, erste Stufe, zweite Stufe, wir sind auf dem Berg. Und da unten im Tal, da wird Josua kämpfen. Und immer, wo der Mose, schaffst du das nochmal hochzuheben? Probier's mal. Die Hände hochgehalten hat, da hat Josua gesiegt. Und da, wo die Hände müde geworden sind bei Mose, jetzt darf ich, ja, da hat Amalek gesiegt. Und als ich es gelesen habe, habe ich gesagt, der Josua hat mit ganzer Kraft weiter gearbeitet und gekämpft. Aber der Sieg hat sich nicht im Kämpfen entschieden, sondern im Gebet. Schaffst du es nochmal, die Hände hochzuheben? Und dann sagt Mose, ich kann nicht mehr beten. Aber die andere Gemeinde hat gesagt, wir bringen jetzt zwei junge Männer. Und jetzt kommen die Männer. Das ist einmal Aaron und einmal Hur. So hießen die zwei in der Gestalt von Lukas und Lars und Lukas. Und sie unterstützten und haben ihm die Hände hochgehalten. Und immer, wenn die Hände oben waren, dann siegte Josua. Ist es nicht verrückt? Es ist verrückt. Und die jungen Männer, die haben mit Freude die Hände hochgehalten. Und so haben sie Fürbitte gemacht. Bleibt noch ein bisschen stehen. Es ist so ein stehendes Bild. Die Gemeinde darf es genießen und ich mache jetzt Abschluss gleich. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, eine christliche Gemeinde lebt aus der Fürbitte füreinander oder sie geht zugrunde. Sehen Sie, sie lebt aus der Fürbitte zueinander oder sie geht zugrunde. Corrie ten Boom hat gesagt, das Größte, was wir füreinander tun können, ist, dass wir füreinander beten. Und die Frau hat viel Leid ertragen. Die Frau war wirklich ganz, ganz schwer im Zweiten Weltkrieg, im KZ, hat Schweres erlebt. Aber sie hat gesagt, das Schwierigste, das Größte, was wir füreinander tun können, das ist, dass wir füreinander beten. Viel Beschäftigte fürchtet der Teufel nicht. Viel beschäftigte Gemeinde fürchtet der Teufel nicht. Aber Menschen, die Gott zutrauen, Menschen, die Gott diese Anliegen nennen und Menschen, die füreinander einstehen und beten, für die fürchtet Gott, die fürchtet der Teufel. Und deshalb möchte ich abschließen mit diesem ganz einladenden Vers und sagen, Jesus sagt, betet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Möge der Herr Wunder tun, möge der Herr dieses Bild in unser Herz hineinprägen, dass wir Lust bekommen, dass wir die Einsicht bekommen, dass wir die Entscheidung treffen. Jawohl, ich möchte Gott meine Probleme sagen, ich möchte beten und vor allem, es gibt keine Alternative zum Gemeindegebet. Kommen Sie, ich bitte Sie, kommen Sie und beten Sie mit. Amen. Dankeschön. Dankeschön.